Du kennst das vielleicht. Du hast da diese Idee im Kopf, die dich an sich total begeistert. Und dann kommen all diese Gedanken dazu, von wegen, ist das wirklich eine gute Idee? Macht das Sinn? Was, wenn es vielleicht nichts wird und wenn ich das überhaupt nicht schaffe? Und du bist dann quasi zwischen diesem soll ich oder soll ich nicht gefangen. Mein heutiger Gast, Maren Häde, ist Diplompsychologin und arbeitet mit empathischen, einfühlsamen Menschen, die viel denken, viel fühlen und sich dabei manchmal selbst im Weg stehen. Mit ihrem Comfort Zone Coaching begleitet sie dabei, Selbstzweifel sanft zu lösen, wieder klarer zu werden und Entscheidungen zu treffen, die sich wirklich richtig anfühlen. Und zwar nicht, indem sie ihre Komfortzone verlassen, sondern indem sie den Weg zurück zu sich selbst finden. Ich schätze Maren und ihre Arbeit sehr und ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist und mit mir über Stress und Druck und unser Nervensystem spricht und wie wir es schaffen können, bei dem Stimmengewirr im Inneren gute Entscheidungen zu treffen. Herzlich willkommen in der Online-Kurs-Manufaktur. Ich bin Katharina Grad. Als Medienpädagogin zeige ich dir, wie du einen didaktisch durchdachten Kurs erstellst, der so gut ist wie dein 1:1. Durch meinen Slow-E-Learning-Ansatz wird das möglich und ist einfacher, als du denkst. Maren, ich freue mich total, dass du heute da bist und mir dieses Interview gibst. Du hast vor einer Weile, das ist jetzt auch, glaube ich, schon ein paar Jahre her, einen Gastartikel für meine Website geschrieben, von dem mir ein Satz einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Und den habe ich seitdem auch oft zitiert und vielleicht kennen die einen oder anderen HörerInnen das heute schon, wenn ich sage, der Satz, Stress killt alles, was wir ein nachhaltiges Lernen brauchen, kommt ursprünglich von dir. Kannst du erstmal kurz erklären, was du mit Stress meinst? Also was ist das eigentlich aus psychologischer Sicht?
Genau, also dein Satz trifft zu, wenn der Stress sozusagen zu viel wird oder den Satz, den du gerade von mir zitiert hast. Aber Stress ist erstmal eigentlich eine Reaktion unseres Körpers, der sich bereit macht, um potenzielle Schwierigkeiten zu überwinden oder Gefahren. Und ganz grundlegend könnte man sagen, dass Stress im Körper eigentlich erstmal nur bedeutet, dass wir aufmerksam werden und handlungsfähig. Und natürlich brauchen wir das auch zum Lernen. Und es gibt in der Psychologie diese Beobachtung, dass es sowas gibt wie eine Idealzone. Das heißt, wenn wir kurz vorm Einschlafen sind, dann werden wir wahrscheinlich nicht so gut darin sein, Probleme zu lösen oder eine Prüfung zu schreiben. Und das ist ja auch erstmal total gut und gesund, dass unser Körper uns da sagt, okay, das ist wichtig, da geht's jetzt um was, sei bloß wach, sei aufmerksam, gib dir Mühe und dafür dann auch die Energie zur Verfügung stellt. Und es gibt so die Beobachtung, dass man sogar für eher eintönige Sachen ein bisschen mehr Aktivierung braucht, um überhaupt am Ball zu bleiben. Und aber bei komplexeren Aufgaben dann eher mehr Ruhe, ne? Ist ja auch irgendwie naheliegend. Aber bei allen Aufgaben gibt es irgendwann den Punkt, wo es kippt und wo dann zu viel Druck, zu viel Erregung, zu viel innere Aufregung dazu führt, dass wir aus dem konzentrierten Arbeiten kippen in so einen Überlebensmodus sozusagen. Und dann schalten im Gehirn einige Dinge um und wir rufen nur noch das ab, was wir sowieso schon kennen, verlassen uns auf das, was in der Evolution schon lange, lange funktioniert hat. Und dann können wir oft nichts Neues dazulernen, nichts Neues abspeichern, sondern spulen nur noch das ab, was unser Körper gelernt hat, was zum Überleben wichtig ist. Und das ist oft in solchen Situationen, die wir heutzutage haben, nicht so hilfreich, nämlich wegrennen, kämpfen oder totstellen. Und damit lösen wir zum Beispiel keine gute Prüfungssituation. Und deshalb ist es oft eben nicht so hilfreich, wenn man zu viel Druck hat, sich zu viel Sorgen macht, sich auch zu oft sagt, okay, das ist jetzt wichtig, da geht's jetzt richtig um was. Weil wir dann in diesen Überlebensmodus kippen, wo wir uns nicht mehr gut konzentrieren können, wo wir nicht mehr gut vernetzt denken können und wo wir eigentlich nur noch weg wollen. Und in der typischen Prüfungssituation zum Beispiel wäre das dann das Blackout. oder in der Fahrschulprüfung plötzlich rechts und links zu verwechseln, weil das evolutionär einfach nie so ganz wichtig war, aber an der Ampel halt schon.
Ja, definitiv. Ich finde das total spannend, was du sagst, dass quasi Stress an sich nichts Schlechtes ist. Und das war für mich, als ich das erste Mal gehört habe, auch so eine riesengroße Erkenntnis, weil wir hören ja immer der böse Stress und der böse Stress ist nicht gut für uns. Ab wo wird's denn kritisch und was passiert denn dann konkret, wenn wir da so in diesen zu viel Stress kommen? Also was macht das mit uns sowohl körperlich als auch innerlich mit unserem Denken? Du hast es jetzt schon angerissen, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen.
Genau, also körperlich spüren wir erstmal eine gewisse Aktivierung und ich merke das jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mit dir hier sitze, das ist jetzt für mich keine ganz alltägliche Situation und ich denke mal, bei so einem Podcast, da muss ich jetzt irgendwie auch was besonders Kluges sagen und die hören alle zu und dann spüre ich schon, wie mein Herz ein bisschen schneller klopft, ich ein bisschen schwitze, manchmal merke ich, mein Mund wird trocken, wenn ich das feststelle, dann denke ich, das ist schlecht für den Podcast, dann werde ich noch nervöser. Manchmal spüren wir dann auch den Drang, uns zu bewegen und wir merken, wir können nicht mehr so gut stillsitzen. Und wenn das alles in einem gewissen Niveau bleibt, dann können wir das entweder als Stress interpretieren, aber je nach Kontext haben wir dann auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Zum Beispiel gibt es auch so eine ganz interessante Studie, wo man Männern gesagt hat, wir machen eine Studie, wie sich die Natur auf die Kreativität auswirkt, aber eigentlich hat man was anderes untersucht. Und dann hat man die irgendwie in der Nähe von Vancouver in Kanada über so einen wunderschönen Canyon laufen lassen und die einen sind über so eine recht breite Betonbrücke gelaufen und die anderen über so eine wackelige Hängebrücke. Mhm. Und in der Mitte stand dann immer so eine Versuchsperson, die so einen Kreativitätstest mit denen besprochen hat. Und es war bei einem Teil der Leute ein Mann und bei dem anderen Teil eine attraktive Frau. Mhm. Und dann hat man geguckt, die hat dann auch gesagt, ja, wenn Sie noch Fragen haben, hier ist meine Nummer, was dann später passiert. Und interessanterweise bei den Männern, die unten über diese sichere Brücke gelaufen sind, die haben da alle ihren Test oder ihre kreativen Antworten zu diesem Test gegeben, haben dann Tschüss gesagt und von denen hat sich so gut wie keiner mehr gemeldet. Mhm. Bei den Hängebrückenleuten hat sich auch keiner mehr gemeldet, wenn der Mann die Fragen gestellt hat. Aber bei der attraktiven Frau in der Hängebrücke oder auf der Hängebrücke, da haben viele Männer dann ihre eigentliche Angst als Herzklopfen gegenüber dieser Frau und als Verliebtheit wahrgenommen.
Ah,
und in
okay.
dieser einen Szene haben dann plötzlich die Männer ganz viel angerufen hinterher und haben versucht, diese Frau zu einem Date zu überreden, weil sie der Meinung waren, sie wären ganz verliebt. Also dieses Herzklopfen, was dann der Stress ausgelöst hat und das Schwitzen und dieses Kribbeln im Bauch, was höchstwahrscheinlich einfach Höhenangst war, hat dann aber den Kontext unser Gehirn oder deren Gehirn gesagt, nein, nein, das war der Kick von dieser attraktiven Frau und wir müssen melden. Und deshalb ist es eben auch sehr wichtig, was ist eigentlich der Kontext? Hilft der mir, meinen Stress irgendwie anders einzuordnen, meine Körperreaktion? Oder kann ich das sozusagen korrekt einordnen oder finde ich da eine logische Erklärung? Aber irgendwann kommen wir trotzdem an den Punkt, wo wir merken, okay, jetzt verändert sich hier was, jetzt kann ich damit nicht mehr so gelassen und cool umgehen. Und da gibt es sozusagen so drei Zündungsstufen, durch die wir durchgehen können. Und das erste ist, dass wir merken, wir werden körperlich unruhig. Also es kennt wahrscheinlich jeder, irgendwas Wichtiges, Aufregendes steht an. Und vielleicht kann ich das sogar noch als Vorfreude interpretieren oder ich merke schon, es stresst mich, aber mein Körper reagiert eigentlich total gleich. Ich werde hibbelig. Ich kann nicht mehr gut ruhig sitzen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß, der Termin ist eigentlich erst in 2 Stunden, aber ich flitze jetzt schon die ganze Zeit rum und stelle sicher, dass ich mein Portemonnaie nicht vergesse oder alles Wichtige aufgebaut habe oder so. Und wenn ich dann aber merke, dieses Machen und Tun, entweder körperlich oder auch im Geiste, manchmal ist es dann auch so, dass man vielleicht gar nicht viel machen kann, aber immer, wenn man sich hinsetzt und denkt, jetzt ruhe ich mich einfach nochmal aus, fällt einem immer wieder was ein und man springt sofort wieder auf, weil das könnte ich ja noch tun oder hier ist noch was. Das kommt eigentlich, weil unser Nervensystem gerade zu viel Energie zur Verfügung stellt. Und wenn wir unser Problem damit jetzt nicht angehen können mit dieser Energie, dann kommen wir manchmal in die zweite Stufe, wo wir merken, jetzt fange ich aber langsam an, gereizt zu werden. Also wenn dann, keine Ahnung, ich merke, ich kann jetzt bestimmte Entscheidungen nicht treffen, weil ich überhaupt keine Rückmeldung bekomme. Und irgendwann fängt es an, mich zu nerven. Und das ist dann kommen wir in dem, was viele bestimmt auch schon ganz oft gehört haben, in dieser Skala von Kampf oder Flucht, erst in den Fluchtmodus und dann in den Kampfmodus. Da werde ich gereizt, genervt. Vielleicht frage ich mich, ob ich eigentlich nur von Idioten umgeben bin oder warum die ihre Sachen nicht auf die Reihe kriegen und so weiter. Merke schon innerlich, da ändert sich was. Und das heißt, mein körperliches Erregungsniveau, so nennen wir das im Psychologendeutsch, führt dann dazu, dass ich die Dinge auch anders bewerte, auch mir andere Gedanken dazu mache. Und dann zum Beispiel auch neutrale Gesichter eher als kritisch einordnen und eher denke, ah, die haben jetzt was gegen mich oder er grinst jetzt schon wieder so frech oder so. Und das kennen vielleicht auch Eltern, dass sie dann, wenn sie sich eh gerade über ihr Kind ärgern oder eh gerade einen stressigen Tag haben, dann eher denken, boah, der macht das jetzt mit Absicht oder der ist jetzt irgendwie frech oder so, weil wir in dem Moment Gesichter nicht mehr so gut neutral interpretieren können. Und wenn der Stress dann noch weiter steigt, dann kippt es irgendwann und fühlt sich innerlich fast an wie so gleichzeitig Vollgas und Vollbremsung. Und wir merken, unsere Energie ist auf einmal so wie weg, wird runtergefahren. Und dann kommt so der Punkt, wo man denkt, oh, es hat doch alles keinen Sinn, ich mache jetzt gar nichts mehr. Wo man das Gefühl hat, dass man irgendwie aufgeben muss, dass es sowieso nichts mehr wird und das ist dann auch damit verbunden, dass körperlich die ganze Energie so ins Innere zurückgefahren wird, man sich ganz schwer fühlt, oft auch irgendwie kalt, sozial isoliert, man hat das Gefühl, man steht irgendwie alleine da und das ist dann so fast wie evolutionär dieser Todstellmodus. Ne? Mhm. Also bei einem Wolf macht das Sinn, wenn ich nicht wegrennen kann und gegen ihn nicht kämpfen kann, dann stelle ich mich am besten tot. Und leider macht unser System das immer noch, obwohl wir heutzutage oft in Situationen sind, wo wir eben nicht körperlich es mit wilden Tieren zu tun haben, sondern eher mit wilden Gedanken oder Szenarien, die wir uns vor allem in unserem Kopf machen.
Ja, es ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Also ich finde das super spannend, wie diese Phasen dann so aufeinander aufbauen. Das, was du gerade ansprichst, dass das quasi so aus unserem Kopf kommt, dass das ja auch noch nicht mal irgendwo von außen kommen muss. Ich glaube, das kennen wir auch alle nur zu gut, dass sich das dann auch so im Inneren so nach und nach aufbauen kann. Ich lese ja schon seinen Newsletter eine ganze Weile lang und einer meiner Lieblingsmails, die fließt da auch so ein Stück weit dran an. Da hast du im Betreff geschrieben, warum Entscheidungen so viel Energie kosten. Und da kenne ich das ja auch, gerade wenn so eine Entscheidung ansteht, das wird ja auch hin und her gewälzt und fühlt sich manchmal auch nach ganz schön viel an. Und ich merke das immer auch bei meinen KundInnen oder besser gesagt bei InteressentInnen. Da ist diese Entscheidung zum Beispiel, soll ich jetzt einen Online-Kurs erstellen oder vielleicht doch nicht? Das kostet enorm viel Kraft, weil da ist dann oft so ein erster Impuls, so ein erstes Gefühl, so ein, ja, das würde doch eigentlich super passen und das ist doch eigentlich eine tolle Idee und lass uns am besten sofort starten. Und dann beginnt aber oft dieses innere Tauziehen, also dieses dieses Hin und Her, wie du das auch, glaube ich, so schön in der Mail geschrieben hast, dieses, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee, kam das vielleicht aus irgendeinem Impuls raus oder bin ich überhaupt gut genug, um einen Online-Kurs anzubieten? Was passiert da in unserem Inneren, wenn wir uns da selber quasi so hochschaukeln?
Genau, also da passiert in unserem Inneren ganz schön viel und schon allein so eine simple Frage, wie zum Beispiel, was möchte ich heute zum Mittag essen? Lieber einen Salat oder lieber eine Pizza? Kann in unserem Gehirn ganz viele unterschiedliche Regionen aktivieren. Mhm. Die meisten kennen wahrscheinlich oder haben schon mal gehört vom präfrontalen Kortex. Der ist so unser Logikzentrum. Der wägt dann vielleicht Pro und Contra ab. Also was ist nährstoffreicher oder was ist gesünder, was besser für mich insgesamt? Dann gibt es die Amygdala, die dann verschiedene Risiken abwägt. Und die sind natürlich, wenn es ums Business geht, natürlich noch viel erheblicher als jetzt ums Mittagessen. Dann gibt es die Basalganglien, die abwägen, okay, wie hat sich das früher angefühlt, welche vorherigen Erfahrungen habe ich denn damit und war das jetzt eher angenehm für mich oder eher unangenehm? Dann gibt es noch so einen Teil in diesem ganzen System, das sich das limbische System nennt, der sozusagen dazwischen vermittelt. Das ist das anteriore Zingulum, um also ein bisschen kluge Worte einfließen zu lassen. Und dann gibt's auch noch hier seitlich über der Schläfe einen Teil, das ist der posteriore Parietalkortex, muss man sich jetzt überhaupt nicht merken, aber der wägt die ganzen Optionen strategisch ab und prüft die Motivation für jede Option. Und dann schickt er Handlungsempfehlungen an die entsprechenden Stellen, die das dann umsetzen sollen. Also ist es überhaupt nicht übertrieben zu sagen, dass da schon im Gehirn ein ganzes Team aktiv wird, das ganz verschiedene Ziele erfolgt. Das ist wie so eine innere Schaltzentrale, die da irgendwie guckt, okay, welche Daten haben wir und was machen wir jetzt daraus und was ist jetzt hier die Priorität? Und das kostet natürlich auch einfach eine ganze Menge Energie und Energie im Gehirn ist Glukose und das fühlt sich dann einfach irgendwann anstrengend und ermüdend an. Und das ist erstmal total normal. Und zusätzlich zu all den Prozessen haben wir dann noch so eine Art Energiemanager, der dann auch noch guckt, okay, wenn jetzt hier zu viel Energie verbraucht wird und wir so müde werden, dann schiebe ich da vielleicht mal einen Riegel vor. Und dann haben wir vielleicht auch gar nicht mehr so viel Lust, uns mit diesen schweren Entscheidungen nochmal auseinanderzusetzen. Es ist also so, als ob so ein ganzes inneres Team da hitzig diskutiert über solche großen Entscheidungen. Und das kennen wir wahrscheinlich auch, weil wir dann irgendwie sagen, okay, ich habe so verschiedene innere Stimmen. Mein Kopf sagt dies, mein Bauch sagt das. Und das ist oft auch das Ausgangsproblem, mit dem dann viele Menschen zu mir ins Coaching kommen, die sagen, ich weiß eigentlich, dass ich was Bestimmtes machen will, zum Beispiel so einen Online-Kurs oder andere zum Beispiel, dass ich mal eine klare Ansage machen möchte, statt immer so nett zu sein, wenn die Kundin schon zum 8. Mal die Deadline verschiebt und das wieder meinen ganzen Monatsplan durcheinander bringt. Aber anstatt, dass ich das dann mache, denke ich nachts immer darüber nach und kann nicht schlafen und am Tag mache ich es dann irgendwie doch nicht und ich weiß nicht, warum. Oder ich weiß eigentlich, dass ich gar nicht so an mir zweifeln müsste, weil es in der Vergangenheit immer gut geklappt hat und trotzdem habe ich jetzt wieder so ein blödes Gefühl, was mich zurückhält. Und es kann manchmal dann daran liegen, dass eben diese inneren Teammitglieder nicht ganz unvoreingenommen Entscheidungen treffen, sondern ja auch schon im Laufe unseres Lebens viel gelernt haben und vielleicht auch mal die ein oder andere schmerzhafte Erfahrung eingesteckt haben und sie es dann wichtiger finden, mich in Zukunft vor erneuten Schmerzen oder vielleicht vor einfach nur befürchteten Szenarien zu beschützen. Zum Beispiel, jetzt mache ich so einen Online-Kurs und dann stecke ich da super viel Zeit rein und dann will das am Ende keiner haben. Oder noch schlimmer, ich mache da einen Fehler und dann sieht das jemand und dann stehe ich total dumm da und blamier mich irgendwie vor allen. So. Und das kann dazu führen, dass ich dann innerlich total ausgebremst werde, obwohl ich rational eigentlich weiß, das ist eine total gute Idee und ich möchte das gerne ausprobieren. Und als Selbstständiger muss man ja ständig solche Entscheidungen treffen, wo man nie so ganz genau weiß, wo es ausgeht. Und dann ist eigentlich entscheidend, wie ich mit diesem inneren Konflikt umgehe, damit er mich nicht immer wieder in diese Lähmung treibt, die mich unheimlich viel Energie kostet, aber dann am Ende nicht aufgelöst wird. Sondern da ist es dann ganz wichtig, wie gehe ich innerlich mit mir um und mit diesem inneren Team, damit ich diese ganze Energie nutzen kann, um mehr Klarheit zu bekommen und wirklich dann auch vorwärts gehen zu können mit einem Team, was mich optimalerweise unterstützt, statt mich auszubremsen.
Ich finde das total faszinierend, dir jetzt dabei zuzuhören, weil wenn da so viele verschiedene Prozesse sind, die einfach in unterschiedliche Richtungen ziehen, bin ich gerade echt ein Stück weit erstaunt, wie wir es überhaupt schaffen, da noch irgendwie Entscheidungen zu treffen und nicht den ganzen Tag einfach so gelähmt dazustehen und zwischen all diesem uns hin und her schubsen zu lassen. Also irgendeine Strategie muss ja unser inneres Ja haben, da dann trotzdem zu einem Entschluss zu kommen. Also wie komme ich denn dann da wieder raus? Also zum einen so aus diesem sich immer mehr aufbauenden Stress, der dadurch entsteht, und gleichzeitig auch aus diesem inneren Konflikt, der uns da ja umtreibt.
Genau, das ist die entscheidende Frage. Wie komme ich jetzt da wieder raus? Und das Gehirn hat dafür sozusagen zwei Routen. Die erste Route hilft uns, damit wir, so wie du das eben gesagt hast, im Alltag nicht vollkommen überfordert sind, indem einfach möglichst viel automatisiert wird. Und das kennt man wahrscheinlich, wenn man gerade in der Fahrschule ist und irgendwie rückwärts einparken soll, dann macht man auf jeden Fall erstmal das Radio aus, damit möglichst nichts ablenkt, weil das Gehirn gerade so viel Energie für diesen Konzentrationsprozess braucht. Und irgendwann habe ich das ein paar Mal gemacht und dann kann ich das sogar machen, wenn die Kinder gerade hinten plärren und das Radio laut ist und irgendwie so. Oder fahre vielleicht sogar die ganze Strecke bis zur Arbeit, komme an und merke, ups, ich habe nicht aufgepasst, ich wollte eigentlich zum Supermarkt, weil es schon komplett automatisiert ist. Aber das hilft uns natürlich nicht in einer Situation, wo wir was Neues ausprobieren wollen, wo wir noch keine Routine haben, auf die wir uns so verlassen können. Und da ist es dann wichtig, dass ich einerseits allgemein erstmal gucke, wo stehe ich denn jetzt wo steht mein Stresspegel gerade, ne? Und das habe ich ja eben beschrieben, Flucht, Kampf oder Todstellreflex. Und dann gibt es noch so die Idealzone, wo ich merke, okay, da bin ich ruhig, da bin ich konzentriert, da kann ich Herausforderungen vielleicht auch eher spielerisch oder neugierig angehen. Da kann ich sagen, ich versuche das jetzt erstmal und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Und das kann man sich vorstellen wie so eine Ampel, ne? So der letzte, den ich beschrieben habe, der letzte Zustand, dieser Idealzustand ist so grün. Wenn dann der Stress steigt, ich so eher so in Fluchtgedanken komme, oh Gott, oh, wie kann ich das jetzt wieder absagen? Oder boah, es nervt mich nur noch, dann ist es so gelb. Und rot ist dann so, wenn gar nichts mehr geht. Und da kann ich für mich erstmal innerlich so eine kurze Bestandsaufnahme machen. Und dann vielleicht auch gucken, wie kann ich jetzt gerade meinen Stresspegel so ein bisschen senken, damit ich wieder in die grüne Zone komme, wo ich alles ein bisschen lockerer angehen kann und wo ich mich besser konzentrieren kann und mehr Energie für diese ganzen Entscheidungsprozesse überhaupt habe. Das ist erstmal der erste Punkt. Und die zweite Methode, um dann mit dem inneren Team sozusagen gut zu arbeiten, mit all diesen verschiedenen Abwägungen, die im Kopf passieren. Da gibt es eine Methode, die mich als Psychologin und auch als Mensch einfach total überzeugt hat, und das nennt sich IFS, der steht für Internal Family Systems, also das System der inneren Familie. Und ich finde es fast noch passender, als zu sagen das innere Team, weil unsere inneren Teammitglieder wie in einer Familie oft auch unterschiedlich alt sind. Das heißt, die Überzeugungen, das macht Sinn oder das ist gefährlich oder das fühlt sich gut an oder das nicht, sind nicht immer ganz aktuell, sondern manche davon sind schon in früher Kindheit entstanden und argumentieren heute immer noch wie ein Dreijähriger. Ne? Dann sagen, ich will aber nicht. Egal. oder nein, ich will einfach nur bei Mama sein oder irgendwie so. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann können wir da auch viel leichter drauf eingehen oder auch viel angemessener. Weil ein Kind würde auch nicht darauf reagieren, wenn ich ihm dann 5 gute Gründe nenne. Das ist ja dann als Eltern oft sehr, sehr frustrierend. Sondern braucht dann vielleicht erstmal Zuspruch, Trost, Sicherheit. Und IFS, also dieses Modell der inneren Familie, hilft einfach dabei, Klarheit in dieses ganze Chaos zu bringen und unsere inneren Stimmen dazu zu bringen, dass sie nicht mehr gegenseitig am Tau ziehen, sondern am gleichen Strang. Und damit stärken wir quasi selbst unsere innere Selbstführung. Das heißt, wir fangen an, jetzt diese innere Familie nicht nur anzuschauen, zu betrachten, sondern auch zu gucken, wie können wir die so führen, dass die einen guten gemeinsamen Weg finden. Also kurz gesagt kann man eigentlich sagen, IFS hilft uns dabei, mit diesen inneren Stimmen gut umzugehen und auch mit uns selbst gut umzugehen. Und dafür gibt es in diesem Modell was ganz, ganz Besonderes, was ich in anderen psychologischen Methoden so nicht gefunden habe. Und das ist diese Ebene in uns, die eigentlich hinter all diesen ganzen Stimmen schon eine erstaunliche Ruhe und Klarheit und irgendwie auch so eine Liebe für diese ganzen Teammitglieder oder Familienmitglieder hat. Und die dadurch auch sehr mitfühlend sein kann. Und im IFS nennen wir das das tiefere Selbst. Und man merkt schon, das hat ein bisschen eine andere Qualität, als wenn ich sage, so mein innerer Chef oder mein erwachsenes Ich. Das klingt dann oft so sehr rational. Aber das tiefere Selbst ist eigentlich so der Teil in mir, der so eine Ruhe hat, aber auch so ein offenes Herz für all diese inneren Stimmen. Und der auch irgendwie sieht, okay, auf ihre Art und Weise wollen die mir alle helfen. Die sind gar nicht gegen mich, die wollen mich nicht blockieren. Und das macht was mit unserer, mit der ganzen inneren Atmosphäre und nimmt automatisch schon so ein bisschen Druck raus. Und weil es oft so ein bisschen abstrakt jetzt klingt, man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen kann, benutze ich da gern so das Bild von so einem inneren Großraumbüro. Ne? Das heißt, da sind jetzt all diese verschiedenen Anteile, die versuchen, einen guten Schlachtplan zu entwickeln und vielleicht manche dabei sind, die irgendwie vielleicht so ein bisschen wie im Büro von Stromberg oder so eigentlich schon lange keinen Bock mehr haben und am liebsten gar nichts machen würden oder auf ihre Art und Weise das Ganze so ein bisschen blockieren. Und die arbeiten da jetzt erstmal alle so zusammen. Und jetzt wird einer von denen ins Büro vom Chef zitiert. Mhm. Und alle halten die Luft an und gucken, was passiert jetzt mit dem? Und was passiert vor allem, wenn der jetzt gleich wieder rauskommt? Und dann so nach ein paar Minuten kommt er wieder raus. Und wenn jetzt Szenario 1 ist, der kommt raus mit hängenden Schultern und zitternden Knien und sagt, oh scheiße, ich bin gefeuert. Mhm. Dann wird das was machen mit dem ganzen, mit der ganzen Atmosphäre in diesem Großraumbüro.
Ja.
Und man kann sich, glaube ich, ziemlich gut vorstellen, was dann in dem Moment passiert, auch bei allen anderen, die das mitkriegen. Und wenn die Person aber oder der Mitarbeiter jetzt ins Büro reingeht und dann wird da geredet und wird geredet und dann wird geredet und geredet und vielleicht so nach 20 Minuten oder einer halben Stunde kommt er raus und die denken, oh Gott, was ist jetzt mit dem los? Und er kommt raus und sagt, boah, das war so ein gutes Gespräch. Ich konnte jetzt echt mal sagen, was mir alles wichtig ist. Ich habe auch echt mal gesagt, was mich stört. Und die Chefin hat mir voll zugehört. Und die konnte das total gut verstehen und wir haben jetzt drüber gesprochen, wie das besser werden kann. Ich habe echt das Gefühl, die macht das auch. Die hat mich echt ernst genommen und setzt sich wieder hin und wird jetzt wahrscheinlich viel motivierter an seiner Aufgabe sein. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn jetzt der Nächste ins Büro zitiert wird, geht der mit einem ganz anderen Gefühl da rein als beim ersten Szenario. Und so ist diese Art und Weise, wie ich mit einem Anteil von mir selber umgehe, ganz entscheidend auch für die gesamte innere Atmosphäre. Also wie hoch ist mein Stresslevel insgesamt? Und manchmal liest man so online irgendwie so Ratschläge, wie sagt einem inneren Kritiker einfach, er soll die Klappe halten und sich ganz hinten in den Bus setzen. Der hat jetzt nichts mehr zu melden. Ja, aber es macht was mit allen in dem metaphorischen Bus oder in dem Großraumbüro oder was auch immer. Wenn ich zu einem einfach sage, halt die Klappe, du hast hier nichts zu melden. Und IFS hilft uns dabei, es gibt sozusagen so meiner inneren Chefin sowas an die Hand, ein paar konkrete Fragen, mit denen ich ein richtig, richtig gutes Mitarbeitergespräch führen kann, bei dem sich die Mitarbeiter hinterher gut fühlen und wieder besser zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich mit schwierigen Entscheidungen dann lernen kann, besser umzugehen, indem ich anfange, mein inneres Team so zu führen, dass alle sich wohler fühlen. Und das ist am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt und braucht vielleicht auch mal so eine Stunde oder anderthalb Stunden, wo man sich damit gezielt hinsetzt. Aber dadurch werden diese ganzen inneren Widerstände, die vorher auch so viel Kraft gekostet haben, gelöst. Und deshalb nennt man das auch ein Constraint Release Modell. Das heißt also, die inneren Widerstände werden jetzt nicht, kämpft man nicht einfach gegen an und sagt, so, ist mir egal, was ihr alle wollt, ich mach das jetzt, macht mit oder nicht, sondern Ich führe diese anstrengenden Mitarbeitergespräche, dann überlege ich mir aus meinem mitfühlenden Selbst heraus, was ist jetzt ein guter Weg für alle vorwärts, frage die nochmal, ob die da mitgehen können. Und dann wird die ganze Energie, die da vorher so gebündelt war und oder auch nicht verfügbar war, weil die in dem Widerstand steckt, wird plötzlich frei für kreative Ideen, für ein gutes Gefühl, für mehr Spaß auch an der Sache. Mhm. Und deshalb ist das so entscheidend, auch wie ich mit mir selbst umgehe. Und gerade für sensible Menschen ist das oft was, wo die innerlich dann spüren, ja, ah ja, das fühlt sich allein, diese Vorstellung, das so zu machen, fühlt sich viel besser an, als einfach zu sagen, Augen zu und durch oder so.
Ja, das merke ich sogar schon beim Zuhören. Und ich finde das immer wieder total schönes Bild zu sagen, anstatt jetzt einfach mit dem Hammer auf den Tisch zu hauen und quasi noch mehr Druck in dem System zu erzeugen, so von wegen, du hältst die Klappe und du hältst die Klappe und von dir will ich sowieso gar nichts mehr hören, einfach sich mal hinzusetzen und denen allen zuzuhören und dann erst diese Entscheidung zu treffen. Gleichzeitig möchte ich da nochmal einhaken, weil ich bin ja dann quasi so in der Rolle von dieser Chefin und muss mir jetzt überlegen, was mache ich denn jetzt? Und diese Stimmen, die können ja auch ganz unterschiedliche Perspektiven haben, die können ja auch aus einem ganz unterschiedlichen Kontext sprechen. Und ich kann mir das trotzdem schwer vorstellen, einfach wie ich dann zum Beispiel erkennen kann, ob das gerade einfach so ein Selbstzweifel ist, der so quasi mir jetzt da seinen Bericht erstattet, oder ob das vielleicht ein begründetes Bauchgefühl ist, das mir was Wichtiges sagen will. Also wie kann ich denn da dann ja als Chefin eine Entscheidung treffen?
Genau, also da, das kann man vielleicht jetzt so auf den ersten Blick auch gar nicht so richtig erkennen, aber da kommt man dann oft drauf, wenn man wirklich diesen Anteil befragt. Und im Coaching würde ich dann tatsächlich so vorgehen, dass ich wie so eine Art Dialog anfange mit diesem inneren Anteil und dann sage, okay, ich sehe, du fühlst dich nicht wohl mit der Vorstellung, ich greife das nochmal auf, vielleicht so einen Online-Kurs zu starten. Was sind denn bei deinen Interessentinnen so für typische Bedenken? Was würde dann vielleicht so ein innerer Anteil dann darauf antworten?
Also eine der größten Bedenken ist zum Beispiel, boah, schaffe ich das? Weil das ist ja schon einiges an Arbeit und da sitze ich lange dran und ich habe ja eh schon so viel zu tun und schaffe ich das dann wirklich? Und dann auch so in Richtung hinten raus, und lohnt sich denn die Arbeit, die wir da reinstecken?
Genau, genau. Und dann kann ich in mich reinfühlen und sagen, gibt es einen Teil von mir oder aus meine innere Chefin, mein inneres tiefes Selbst, kann ich das nachvollziehen? Und oft kann ich dann sagen, ja, okay, ja. Also, dass du auf jeden Fall viel zu tun hast und dass du nicht möchtest, dass wir uns da jetzt vielleicht auch mit überfordern, kann ich total nachvollziehen. Und nicht nur kann ich das nachvollziehen, sondern das möchte ich ja auch selber nicht. Ich möchte ja auch nicht, dass wir jetzt hier uns irgendwie eine 80-Stunden-Woche schaffen, und hinterher total erschöpft sind. Also das kann ich jetzt erstmal nachvollziehen. Und dann kann ich zum Beispiel zurückfragen, was befürchtest du denn, was passieren würde, wenn wir jetzt diesen Online-Kurs anfangen zu erstellen und merken, boah, das ist ganz schön viel. Was wäre so das Worst-Case-Szenario, das Schlimmste, was passieren könnte?
Ich spiele jetzt mal einfach so die andere, den anderen
genau,
Part.
Ja, genau, ich spiele mal den anderen Part.
Zum Beispiel dann bleibt ja noch weniger Zeit für die Familie, viel mehr Freizeit. Das ist ja, bin ja eh schon am Limit. Also wenn wir jetzt da noch mehr machen, dann ist ja der Rest vom Leben irgendwie komplett weg. Gerne auch so in diesem übertriebenen. Also das.
Ja. Also du befürchtest, dass dann überhaupt keine Zeit mehr übrig bleibt für die Familie und für Erholung und für die ganzen Sachen, die dir total wichtig sind. Und ich kann dir sagen, ja, wenn ich mir das so anhöre, dann merke ich, mir sind diese ganzen Sachen auch echt wichtig. Also Familie, natürlich möchte ich nicht, dass meine Kinder zu kurz kommen. Und natürlich möchte ich mich auch zwischendrin nochmal erholen. Und dann kann man, jetzt mache ich mal so ein bisschen fast forward, dann kann man versuchen, mit dem Anteil einen Kompromiss zu finden. Dann kann man erstmal fragen, okay, wie ist denn jetzt für dich, wie fühlt sich, oder vielleicht auch für dich, Katharina, jetzt gerade, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du merkst, okay, ich kann das eigentlich verstehen und ich sehe das eigentlich auch als berechtigte Argumente jetzt erstmal.
Mhm. Ich merke das schon, wenn wir drüber sprechen, auch wenn das jetzt so ein, einfach so ein fiktives Szenario ist. Ich merke, in dem Moment, wo mir da so viel Verständnis entgegengebracht wird, dann muss ich nicht mehr in die andere Richtung ziehen und irgendwie so mein Turf verteidigen, sondern kann auch selber so einen Schritt drauf zumachen, kann auch selber sagen, okay, also meine Bedenken sind jetzt mal gehört worden, meine Sorgen sind gehört worden, da interessiert sich jemand wirklich für das, was ich sag. Und da bin ich jetzt auch ganz anders bereit zu sagen, okay, wir können vielleicht noch mal drüber reden, als wenn du gesagt hast, ach ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Genau, oder wenn ich gesagt hätte, jetzt stell dich halt mal nicht so an, jetzt musst du dich halt mal für 6 Monate zusammenreißen und dann wird das schon oder so. Nee, aber ich kann, also das kommt jetzt auch wirklich von Herzen, ich kann das verstehen. Und ich finde es sogar ganz, ganz wichtig, dass diese wichtigen Werte, Familie, Freizeit, nicht zu kurz kommen. Also könnte man jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, könntest du dir vorstellen, dass du mir erlaubst, mich mal ein bisschen zu informieren, wie lange das überhaupt, also wie viel Zeit man zum Beispiel überhaupt einplanen müsste pro Woche, um einen guten Online-Kurs zu erstellen, dass ich mir da erstmal ein paar Informationen einhole, ohne dass du mich sofort ausbremst. Aber wenn du merkst, dass es wirklich zu viel wird oder dass ich mich jetzt verrenne, in eine Richtung, wo wirklich meine Freizeit und meine Familienzeit, nicht nur im Minutenbereich, sondern irgendwie in einem Bereich, der mich wirklich stört, gefährdet ist. Würdest du dich dann bitte nochmal bei mir melden und dann kannst du von mir aus dann da auch auf die Bremse treten, weil das möchte ich selber auch nicht. Aber können wir in der Zwischenzeit uns vielleicht erstmal offen und neugierig informieren und dann nochmal drüber sprechen, wenn wir mehr Informationen haben? Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Kompromiss. Wo ich oft erlebt habe, dass die inneren Anteile dann bereit sind zu sagen, okay, für die nächsten 3 Wochen lasse ich dich mal machen und dann sprechen wir nochmal. Und
Ja, spannend.
dann, genau, dann muss ich das nicht heimlich oder gegen ihren Widerstand machen oder so, sondern dann löst sich innerlich so ein bisschen was. Und dann passiert auch oft körperlich, dass unser Nervensystem merkt, die psychische Spannung lässt auch nach und körperlich kommt dann oft so ein Aufatmen. Die Schultern sacken runter, die Leute sagen, oh, ich fühle mich plötzlich leichter auf der Brust. Und das spürt unsere Psyche und unser ganzer Körper, dass da jetzt gerade innerlich was Wichtiges sich verschoben hat.
Ja, und ich merke auch, dass dieser Gedanke, okay, wir gehen jetzt erstmal in die Recherche, wir müssen noch keine ganz oder gar nicht Entscheidung treffen, sondern gehen einfach mal einen Schritt weiter, dass das auch noch mal einiges an Druck rausnimmt.
Ja, genau. Erstmal sozusagen so die kleinen Zwischenschritte auch nochmal. Oder vielleicht auch konkreter zu sagen, ja, klar, wenn du gar nicht weißt, was auf dich zukommt, dann ist ja klar, dass du dir Sorgen machst. Also lass uns doch erstmal gucken, ob wir nicht da ein bisschen konkreter drüber sprechen wollen, was eigentlich mein Plan ist und oder was du vielleicht denkst, was mein Plan ist. Das kann ja auch ganz unterschiedliche innere Bilder sein, die unterschiedlichen inneren Anteile haben über das, was da möglicherweise passieren könnte.
Spannend, spannend. Ich danke für diesen Einblick auch in die Arbeit mit den inneren Anteilen. Ich glaube, das macht es einfach auch noch mal viel, viel greifbarer. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also sagen wir mal, ich habe mich mit meinen inneren Anteilen soweit geeinigt. Ich habe mir alles angehört. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, okay, ich will das machen. Und trotzdem erlebe ich das immer wieder, dass dann da diese Entscheidung da ist. Ich will das wirklich machen. Und trotzdem passiert nichts. Als wäre da irgendwo so ein Block irgendwo noch ganz, ganz viel tiefer drin, der da die Bremse reinhaut oder irgendwie so verhindert, dass das wirklich dann vorwärts geht. Was ist da dein Ansatz, wie du damit umgehst? Und vielleicht auch so in dem Kontext von deinem grundsätzlichen Ansatz, dass es gar nicht nötig ist, so komplett über alles drüber zu gehen, über diese Grenzen drüber zu gehen und einfach auch in der Komfortzone zu bleiben und dann nicht zu sagen, okay, da ist eine Blockade, jetzt erst recht, da stürme ich da drüber.
Genau. Also es gibt ja dieses weit verbreitete Bild, vor allem in Social Media, was übrigens wissenschaftlich gar keine richtige Grundlage hat. Das ist auch ganz interessant. Ich habe mal versucht herauszufinden, wo das herkommt. Und es steht dann immer so, aber ohne jegliche Quelle. Das ist dieses, da sind dann so mehrere Kreise übereinander oder immer größer werdende und in der Mitte ist irgendwie so die Komfortzone und dann kommt die Panikzone und dann kommt irgendwie, je nachdem, wer das Bild so erstellt hat, die Lernzone oder die Magic Zone, ne? Und es gibt dieses Bild mit diesem kleinen Kreis, irgendwie Comfort Zone und dann irgendwie so ganz weit außen noch so ein kleiner Punkt und this is where the magic happens. Und dann hat man so das Gefühl, okay, ich muss also raus aus dem Bereich, wo ich mich wohlfühle und irgendwo so in dieses fremde, unbehagliche, stressige Land und dann kann ich da irgendwie was Tolles machen. Und allein diese Vorstellung lähmt schon viele sensible Menschen, weil die schon genau wissen, oh Gott, das wird so anstrengend, das wird mich so viel kosten, das gibt so einen Backlash hinterher, also so, dass dann bin ich hinterher so fix und fertig, da brauche ich ewig, um mich von zu erholen, dass sie das dann erst recht lähmt, überhaupt loszugehen. Und mein Ansatz ist da eigentlich anders, nämlich zu sagen, wir bleiben in der Komfortzone, beziehungsweise wir gehen immer so an den Rand der Komfortzone, da wo es aufregend wird, aber mein Toleranzfenster das gerade noch zulässt, dass ich mich damit beschäftige. Und dafür suche ich mir erstmal den ersten, nächsten kleineren Schritt. Aber ich gehe halt auch immer wieder sozusagen in das Großraumbüro und gucke, wie ist da gerade die Atmosphäre, kann ich irgendwas dafür tun, damit sich hier alle wieder wohler fühlen. Wer hat jetzt gerade Bedenken? Und manchmal ist es so, dass wenn wir uns auf den Weg machen und die inneren Anteile merken, oh, jetzt wird's wirklich ernst, dass dann auch so tiefere Themen in uns plötzlich aktiviert werden, die wir vielleicht auch gar nicht so richtig verbalisieren können. Das sind oft dann irgendwie so Beziehungsthemen, ne? Dass wenn ich sage, okay, wenn ich irgendwie laut und selbstbewusst sage, hier bei mir gibt's was Tolles, alle sollten das angucken und alle sollten dafür vielleicht sogar noch so viel Geld bezahlen, dass ich auch gut davon leben kann, dann kommen ganz viele, oft ganz frühe Selbstzweifel hoch. Oft vor allem auch in Frauen, die dann irgendwie gelernt haben, du solltest irgendwie bescheiden sein und nett sein. Denen fällt es dann oft ganz leicht, ihr ganzes Wissen umsonst herzugeben und anderen zu helfen und irgendwie warmherzig und großzügig zu sein. Aber wenn es dann darum geht, da einen angemessenen Preis für festzulegen, dann blockiert plötzlich alles, weil sie dann denken, oh Gott, und dann muss ich da irgendwie Preise verhandeln. Und was, wenn das dann, wenn die Leute das dann vergleichen und andere Leute besser finden, oder? Und dann kommen die ganzen was, wenn, was, wenn, was, wenn. Aber die sind oft gar nicht so richtig bewusst, sondern man spürt einfach nur, jetzt haut die Bremse innerlich rein und plötzlich geht nichts mehr. Und dann kann ich eigentlich, und das ist das Tolle an IFS, wieder genau das machen, was wir eben gemacht haben. Ich gucke, okay, wer hat hier gerade Panik? Wer drückt auf die Bremse? Wer ist vielleicht schon irgendwie ausgestiegen und weint auf der Toilette? So, dann gehe ich hin und gucke und versuche mit diesem Anteil ins Gespräch zu kommen. Und dann kann ich auch zum Beispiel die Frage stellen, ne, was befürchtest du, was passieren könnte? Ja, keine Ahnung, ich mache das alles, stecke unheimlich viel Kraft rein und am Ende kauft es keiner und dann habe ich mich total blamiert und auch super viel Zeit und Energie verschwendet und mein Selbstwertgefühl ist auch noch im Keller, so. Oh Gott, ne? Ja, natürlich, das fühlt sich total fies an. Und dann kann ich vielleicht auch fragen, okay, danke, dass du mich davor beschützen möchtest und ich sehe, dir geht es echt nicht gut. Sag mal, das klingt aber so, als ob du, ne, so dieses Gefühl von ich mache ganz viel und am Ende bin ich dann total erschöpft, dass du das vielleicht auch schon länger mit dir rumträgst. Wo hast du das denn zum ersten Mal erlebt? Ne? Und dann kommen wir oft auch so an die Situation, wo wir die zum ersten Mal die Erfahrung gemacht haben und können dann plötzlich sehen, dass wir da vielleicht mit einem kleinen Kind reden, das unglaublich viel Mühe in die Hausaufgaben gesteckt hat und dann hat der Lehrer gesagt, na, das ist vielleicht maximal eine 3. So, und das ist dann so eine Wunde, das ist jetzt kein Lebenstrauma, aber das ist irgendwo in uns abgespeichert und wenn ich dann sehen kann, ah ja, da kommt es her. Und das können wir mit Hilfe von IFS eigentlich ganz gut erfragen, weil wir vorher schon immer Vertrauen aufgebaut haben. Mhm. Und wenn diese Anteile sich uns dann anvertrauen, dann können wir ganz, ganz viel Mitgefühl mit denen haben. Und dann können wir entweder sagen, okay, weißt du was, ich gebe mir so viel Mühe, wie ich kann, dass das nicht passiert. Aber falls es doch passiert, dann trage ich die Konsequenzen. Und ich werde dich nicht dafür niedermachen. Du bist bei mir zumindest sicher. Und wenn wir dann merken, das ist vielleicht sogar so ein kleines Schulkind, dass wir dann sagen, okay, du weißt was, wenn du das gar nicht mitmachen möchtest, wenn es jetzt für dich zu belastend ist, dann darfst du vielleicht woanders spielen gehen und wir Erwachsenen kümmern uns darum. Und wenn es dann schief geht, dann musst du da gar nichts mit zu tun haben, sondern dann klären wir das auch. Und das klingt total paradox, so als ob man Teil von seiner Psyche irgendwie einfach auslagern könnte, aber die Wirkung ist tatsächlich super entlastend. Und dann können wir gucken, wo würde sich das innere Kind irgendwie wohlfühlen, mag das irgendwo spielen gehen, mag das irgendwie über die Wiese oder auf den Spielplatz oder mag sich das ins Bett kuscheln und ein Buch lesen. Und dann, wenn ich dann wieder ins innere Team zurückgehe und frage, okay, und wie fühlt ihr euch jetzt? Wie ist die Stimmung jetzt? Habt ihr jetzt das Gefühl, wir können loslegen? Dann ist es oft ganz anders. Und dann ist so ein inneres, ja, okay, ja, alles klar, los geht's. Und weil das eben sehr, sehr individuell ist, ist es halt einfach wichtig dann, vielleicht auch mit jemandem, der sich da gut auskennt, oder wenn du das jetzt einfach gehört hast und gesagt hast, probiere ich mal für mich selber aus, mal reinzugehen und mal so ein bisschen einfach innerlich so ein liebevolles Gespräch anzufangen und zu gucken, was könnte denn vielleicht dahinter stehen. Und manchmal brauchen wir jemand anderen, der uns einfach so eine Sicherheit gibt, dass uns das nicht um die Ohren fliegt. Dann wäre vielleicht ein Coaching ganz gut. Aber AFS eignet sich auch, um das mit sich selbst ganz gut auszumachen. Und wenn man es einmal gelernt hat, dann kann man das auch einfach immer wieder so anwenden und damit eigentlich immer wieder solche vertrackten Situationen auch klären mit ganz viel Selbstmitgefühl.
Genau. Was ich an dem Beispiel auch total spannend und schön finde, ist dieses, es muss nicht irgendwie so ganz oder gar nicht sein. Also ich muss jetzt nicht entweder, ich gehe da meilenweit raus aus meiner Komfortzone und mach das, oder ich bleib halt drin und mach's nicht, sondern dass es da ja auch Möglichkeiten und Wege gibt, Lösungen zu finden, die jetzt vielleicht gar nicht erstmal auf den ersten Blick offensichtlich sind und vielleicht auch einfach im Inneren stattfinden, anstatt einfach nur diese Schwarz-Weiß-Entscheidung treffen zu müssen. Super schön.
Genau. Und das hilft mir eigentlich, wie so eine Art innere Komfortzone aufzubauen, weil ich dann sagen kann, okay, selbst wenn es schief geht, dann halten wir hier als Team zusammen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich hier keinen niedermache. Und wir belohnen uns hinterher trotzdem, es kriegt trotzdem jeder sein Gehalt oder was auch immer, es wird keiner gefeuert, ich bin super stolz auf mein Team, egal was am Ende bei rauskommt. Und mit so einer inneren Haltung festige ich quasi meine innere Komfortzone, und das meine ich damit, wenn ich sage, ich kann wachsen, indem ich in meiner Komfortzone bleibe, weil ich in mir selbst ein Klima fördere, das Wachstum möglich macht und was Druck rausnimmt. Und das ist nicht nur, dass ich das persönlich gut finde, sondern zum Thema Selbstmitgefühl gibt es inzwischen über 10.000 verschiedene Studien. Und zwar auch nicht nur mit innerer Arbeit bei Individuen, sondern auch bei Top-Managern, bei Medizinern im OP, bei Athleten bei Olympia. Also wirklich so Situationen, wo man sagen kann, okay, das ist schon echt super stressig. Und wenn man denen beibringt, dann nennt man das dann halt nicht Selbstmitgefühl, weil das in manchen von diesen Kreisen belächelt wird, dann nennt man das dann innere Stärke, aber was man macht, ist trotzdem mitfühlen, ja, mit sich selbst umzugehen lernen und sich selbst den Rücken zu stärken und einfach freundlich mit sich selbst zu bleiben. Und da gibt's durch die Bank weg immer wieder das Ergebnis, dass diese Menschen nach diesem Programm sich innerlich stärker und ruhiger fühlen, dass sie weniger Angst vor Fehlern haben und dadurch bessere Leistungen bringen können und produktiver sind und auch in den Teams, nicht nur in mir drin, sondern auch in ihren äußeren Teams, viel besser mit Druck umgehen können. Und so eine unterstützende, kooperative Atmosphäre entsteht, anstatt so ein Gegeneinander. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Also das ist, fühlt sich nicht nur gut an, sondern ist auch wissenschaftlich wirklich solide fundiert.
Ich finde das super, super spannend. Und jedes Mal, wenn du von der Komfortzone oder der inneren Komfortzone erzählst oder auch auf deiner Webseite schreibst, merke ich, wie so ein inneres Aufatmen passiert hier. Ach ja, alles gut, okay, wir müssen das nicht machen. Wir können einfach hier gemütlich bleiben, hier einfach so schauen, dass es mir gut geht, dass es uns gut geht und das in unserem Weg, in unserem Tempo machen. Auf deiner Webseite steht ein Satz, der mich auch mindestens genauso berührt hat. Da schreibst du, dein Körper kennt das Leben, nach dem du dich sehnst. Wow, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, so Gänsehaut. Wie kann ich denn meinen Körper dann, wenn er das schon alles so gut kennt, vielleicht auch ein Stück weit nutzen, um also über auch den Körper bessere Entscheidungen zu treffen? Also nicht einfach nur rational abzuwägen, sondern auch wirklich zu spüren, was dann für mich stimmt.
Genau. Wir können unseren Körper eigentlich nutzen wie so eine Art Kompass. Und der erste Schritt dafür ist, dass wir erstmal gucken müssen, ist der Kompass gut geeicht? Und das ist, jetzt steige ich mal aus der Metapher wieder aus, damit es gedanklich nicht so kompliziert wird. Aber das ist das, was ich vorhin gemeint habe, auch so mit der inneren Ampel. Ne? Also bin ich denn jetzt gerade überhaupt in einem Zustand, wo ich gut Entscheidungen treffen kann, oder bin ich total gestresst, genervt oder habe innerlich eigentlich schon aufgegeben? Und wenn das zutreffen sollte, dann kann ich meinen Körper nutzen, um einfach auf körperlicher Ebene zum Beispiel Adrenalin und Stress abzubauen, indem ich mich bewege, indem ich rausgehe, indem ich mir angenehme Musik anmache oder indem ich mal gucke, brauche ich vielleicht einfach was zu essen, was zu trinken. Und so auf verschiedene Art und Weise schaue, gibt es irgendwas, was mir auch einfach körperlich hilft, wieder in einen entspannteren Zustand zu kommen. Und manchmal kennt man das, dass man zum Beispiel, bevor es in den Urlaub geht, packen muss und man ist schon total gestresst, aber sobald man im Auto sitzt und die bestimmte Playlist angeht, dann kommt so dieses Urlaubsgefühl. Oder für mich ist es jetzt haben wir gerade Frühling und ich habe mich zum ersten Mal wieder mit Sonnencreme eingecremt. Und dieser Geruch von der Sonnencreme, der löst in mir einfach so ein absolutes Urlaubsgefühl aus. Und das ist sowas, da können wir unseren Körper nutzen, um so ein paar Reize zu setzen, die mir sofort gut tun. Für manche ist es der Geruch von frisch gemahlenem Kaffee, für manche ist es irgendwie so ein bestimmtes Soul Food. Und in der Psychologie nennen wir das Gegenteil von einem Trigger, weil der Trigger bringt mich sofort in irgendwas Negatives rein. Und dieses Positive nennen wir Glimmer. Und das finde ich einfach unheimlich schön. Es ist wie so ein inneres Glitzern. Ja. Und da kann ich einfach meinen Körper nutzen, um mal zu gucken, was fühlt sich denn instinktiv total gut an? Und kann mir mal so ein paar individuelle Glimmer zusammenstellen, die ich dann nutzen kann, um überhaupt erstmal wieder ein bisschen runterzukommen. Und oft sind es erstaunlich kleine Dinge, aber wenn wir die machen, geht's uns besser. Wie so ein 10-Minuten-Spaziergang zum Beispiel. Oder duschen ist super, um so einen inneren Reset zu machen. Mhm. Und wenn wir dann so ein bisschen wieder klarer sehen können, dann haben wir oft einen ganz guten Zugang zu unserem, das nennen wir impliziten Wissen. Also das ist das Wissen, was wir gar nicht so gut mit Worten ausdrücken können. Also wenn du jetzt mit Worten beschreiben müsstest, wie fahre ich am besten Fahrrad? Es ist unheimlich schwer zu erklären, aber dein Körper macht es einfach, wenn er es erstmal gelernt hat. Und genauso kann ich dann innerlich sagen, okay, jetzt, wo ich sagen kann, ich bin so ein bisschen aus dem Stress raus, ich habe mich beruhigt, ich habe vielleicht ein paar Mal tief durchgeatmet, geduscht, was auch immer. Jetzt fühle ich nochmal rein. Option A, Online-Kurs erstellen. Wie fühlt sich das jetzt an? Merke ich, auch wenn es ein bisschen aufregend ist, aber da geht sowas in mir auf. Da kommt so eine Vorfreude, da kommt irgendwie so ein Gefühl, da zieht es mich hin. Selbst wenn ich weiß, das wird viel Arbeit, dann ist es schon mal ein guter Indikator dafür, dass ich damit insgesamt auf einem guten Weg bin. Und wenn ich aber merke, es macht sofort alles zu, ich kriege vielleicht einen dicken Kloß im Hals oder ich kriege Bauchschmerzen oder ich ziehe irgendwie die Schultern hoch, dann ist es so ein inneres Warnsignal. Und es heißt vielleicht nicht zwingend, dass ich das auf keinen Fall machen soll, aber dass es da irgendwas in mir gibt, was im Laufe meines Lebens ganz viel Datenpunkte gesammelt hat und instinktiv jetzt sagt, das passt gerade nicht, das ist gerade nicht das Richtige. Und dann kann ich wieder meine innere Chefin mit ins Boot holen und sagen, komm, lass uns das mal ein bisschen genauer angucken. Wenn es andere Teile gibt, die sagen, nee, also das müssen wir aber auf jeden Fall machen, na dann so. Also, aber manchmal merken wir auch, wenn wir darauf hören und wenn wir uns dann erlauben zu sagen, nee, weißt du was, vielleicht ist es jetzt wirklich gerade nicht das Richtige, dann kann uns dieses innere Gespräch auch helfen, mit Hilfe unseres Körpers an den Punkt zu kommen, zu sagen, nee, alle Indizien sprechen dafür, dass es gerade keine gute Entscheidung ist, und dann kann ich es auch mit einem guten Gefühl wieder loslassen. Und dann habe ich nicht das Problem, dass ich dann 2 Wochen später wieder da sitze und denke, oh, hätte ich vielleicht schon vor einem halben Jahr endlich mal mit diesem Online-Kurs anfangen sollen. Ja. Sondern dann kann ich es wirklich auch sozusagen in Frieden gehen lassen. Und das, da kann meine Körperweisheit, die einfach mich kennt, seit ich auf der Welt bin, mir eben auch noch weitere wichtige Informationen geben.
Das ist eine schöne Perspektive, dieses, dann kann ich eine Entscheidung treffen, die ich dann auch in Frieden gehen lassen kann, weil oft jagen die einem ja dann noch nach und es lässt einem dann doch keine Ruhe. Das ist eine schöne Möglichkeit, da einfach auch so einen Abschluss für zu finden. Ja. Wenn jetzt jemand da gerne tiefer einsteigen möchte und sagt, ich würde mir gerne Unterstützung holen, mit all diesen Leuten im Inneren ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch eine gute Atmosphäre im Team, in der inneren Familie aufzubauen. Für wen ist dein Coaching gedacht und wie arbeitest du mit deinen Coaches zusammen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, mein Coaching ist eigentlich für Menschen, die in so einer Situation stecken, wie jetzt deine Interessentinnen, ein super Anlaufpunkt, aber einfach auch für alle Selbstständige, die merken, dass sie immer wieder hartnäckige Selbstzweifel haben, obwohl sie eigentlich rational genau wissen, ich bin kompetent, meine Klienten sind so gut wie immer zufrieden, selbst wenn es mal Nachfragen oder irgendwelche Schwierigkeiten gibt, habe ich das bis jetzt immer gut lösen können. Aber irgendwas hält mich trotzdem zurück. Immer wieder, wenn eine neue Anfrage kommt, dann liege ich nachts wach und überlege, was alles schiefgehen könnte und was ich dann alles machen könnte. Oder ich schiebe diese Entscheidung immer wieder hinter mir her und egal, ob ich mich für Ja oder Nein entscheide, weiß ich nicht, 2 Wochen später sind die innerlich wieder auf dem Tapet. Und dann helfe ich ihnen einmal ganz konkret erstmal mit Strategien das Nervensystem wieder zu beruhigen, ihre Glimmer zu finden und da ja wieder ihren inneren Kompass zu eichen, um gute Entscheidungen und innere Klarheit überhaupt wieder herstellen zu können. Und dann gehe ich mit ihnen zusammen in diese innere Teamsitzung, so wie wir das vorhin auch gemacht haben. Und wenn da jetzt keine wirklich großen Traumata dranhängen, die natürlich für Coaching nicht geeignet sind, sondern die, wenn ich das Gefühl hätte, da wäre sowas im Busch, dann würde ich das von Anfang an dann gleich eher eine Psychotherapie empfehlen. Aber wenn da jetzt keine riesigen Traumata dranhängen, dann kann man das eigentlich auch in wenigen Sitzungen oft wirklich dem auf den Grund gehen und wieder an so einen inneren Ort kommen, wo man handlungsfähiger ist und wo zumindest erstmal so ein Kompromiss da ist, zu sagen, okay, wir schauen mal, was passiert, wenn wir uns vorsichtig auf den Weg machen. Wir fühlen mal rein, wie sich diese neue Art der Selbstführung anfühlt. Und dann begleite ich die Menschen entweder in so 2, 3 kürzeren oder in 2, 3 Sitzungen erstmal selbst an diesen Punkt zu kommen oder wenn sie möchten, durch den ganzen Prozess. Also, dass man dann sagt, man geht los und wenn sich dann wieder innere Zweifler und so weiter melden, dann wissen wir genau, wir können wieder zu Maren gehen und dann bin ich wie sozusagen so eine Mediatorin im inneren Team und helfe dir, dass du deine eigene Selbstführung aufbaust, sodass du mit Klarheit, aber eben auch mit Mitgefühl dein inneres Team dahin führen kannst, wo du spürst, für alle ist das der richtige Weg. Und genau.
Das klingt voll schön,
wie ich arbeite.
Maren, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch mit dir. Ich finde es jedes Mal wieder beeindruckend und super spannend, wie viel Klarheit und Weisheit und Wissen wir da eigentlich die ganze Zeit mit uns herumtragen und eigentlich nur hingehen oder hinschauen oder hinspüren müssten. Und wenn jetzt jemand von unseren HörerInnen merkt, also wenn du merkst, dass du dich bei dem einen oder anderen wiedererkannt hast und noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann schau gerne mal bei Maren vorbei. Den Link zu ihrer Website findest du in den Shownotes und den Newsletter kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Das ist für mich immer so eine kleine wohltuende Insel im Alltag und landet bei mir alles in einem Ordner mit der großen Aufschrift Glimmermomente, weil genau das ist dieser Newsletter für mich. Das ist immer wie so eine kleine Insel, wo ich wieder zurück in diesen grünen Bereich finden kann. In meinem Podcast haben meine Gäste immer das Schlusswort. Deswegen so die letzte Frage für heute an dich. Was wäre so alles in allem die eine Sache, die du unseren HörerInnen unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
Ich würde sagen, wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann versuch nicht das zu machen, was du vorher gemacht hast, nur noch mit mehr Druck und mit mehr Kraft, sondern schau mal hin, ob du einen Teil in dir findest, der ein offenes Herz hat und der vielleicht auch eine gewisse Neugier hat, dahin zu gucken, was wirklich los ist. Weil dieser innere Perspektivwechsel ist oft das, was die innere Bremse schon lösen kann. Also statt mit mehr Druck, versuch's mal mit ein bisschen mehr Mitgefühl und innerer Freundlichkeit und schau mal, wie sich das anfühlt und ob dann vielleicht auch der Körper reagiert und die Schultern schon beim Gedanken daran ein bisschen runtersacken. Das könnte der erste Hinweis darauf sein, dass das was sein könnte, was dir jetzt gut tut.
Das war's wieder für heute. Schön, dass du mich hier in der Online-Kurs-Manufaktur besucht hast. Wenn du über neue Podcast-Folgen informiert werden möchtest, trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du mich auch mal in der Online-Kurs-Manufaktur besuchen und mit mir über deine Erfahrungen mit Online-Kursen oder dem Online-Kurs erstellen sprechen möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@onlinekurs-manufaktur.de. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns auf die ein oder andere Weise bald mal wieder hören. Bis bald!